to see Jesus as the Savior.
The Yoendo Full Gospel Church serves our nation and the world. The world's largest church with 800,000 members is recorded in the Guinness Book of World Records. Considered as the holy land of the Holy Spirit movement and church growth by many world Christians. Established by one of the greatest evangelists in the world, Dr. Yonggi Cho.
Mega churches. Des einen Leid, des anderen Freud, sagt so ein schönes altes Sprichwort. Ich weiß nicht, wo du herkommst, ob du vielleicht von einer ganz großen Kirche kommst, ganz große Gemeinde und denkst, puh, das ist mir definitiv zu groß. Ich gehe mal ins ICF Balingen, da ist das alles noch ganz schön kuschelig. Und die Balinger denken, oh, bei uns ist so kuschelig, gehen wir doch ab und zu mal ins riesige ICF Reutlingen. Ja. Oder du kommst vielleicht aus gar keiner Gemeinde, warst noch nie in der Kirche, jetzt bist du hier und denkst, wo bin ich denn hier gelandet? Entspann dich, du bist in einer Kirche, sei herzlich willkommen und ich freue mich, dass ihr vielleicht schon, habt ihr vielleicht schon angegrillt heute? Hat jemand schon angegrillt? Keiner? Gestern, ja, war genauso ein schönes Wetter und spazieren gegangen heute? Habt ihr schon Gänseblümchen gesehen? Nein. Okay, das ist wahrscheinlich der Grund, warum ihr dann voller Enttäuschung jetzt hierher gekommen seid und sagt, jetzt muss es nochmal ein schöner Abschluss werden für den Tag. Schön, dass ihr da seid. In der Vorbereitung zu diesem Thema, wir hatten ja diese Serie, unser Traum von Kirche ist wachsend. Und das ist so bei uns in der Planung, ne? Da wird geplant, was sind also Themen und dann schreibt ja Daniel Neudeck, sagt er, okay, schreibt uns doch mal, wann wollt ihr, könnt ihr predigen? Und dann teilt er uns ein und so, glaubt ja nicht, dass ich mir dieses Thema rausgesucht habe. Ah! Mann, ausgerechnet ich. Ich bin eigentlich ein Mensch, der gerne so eine, ja, irgendwann mal so eine Meinung hat. Also, denk und dann, ja, eure Rede sei ja oder nein. Dafür fürchten mich manche auch, es tut mir leid, aber ich mag das lieber. Jetzt merke ich aber, bei diesem Thema bin ich irgendwie zweigeteilt. So, ich habe irgendwie zwei Meinungen drüber, über diese Kirchenwachstum und man immer alles noch toller machen und noch perfekter und die Kirche muss größer werden und schnickschnack. Und ehrlich gesagt, manchmal, wenn wir dann im ICF Reutlingen sind, das sind schon ein paar mehr, jetzt nicht so viel mehr, aber es sind halt, na so, morgens 150 und abends 150. Und dann denke ich manchmal, Mensch, oh, als wir nach oben in der Lounge waren, also ungefähr die Größe wie hier, oh, da kannte ich noch die Gesichter und die Namen, konnte ich auch nur sagen. Inzwischen ist es einfach diese Mehrzahl an Leute, die kennen meinen Namen, aber ich ihren nicht. Das ist manchmal ganz, ganz böse. Ich frage nie wieder Leute, ach, bist du heute das erste Mal da im ICF? Don't do that. Also nur so Tipp, ne? Wenn es also hier anfängt, größer zu werden, fragt diese Frage nicht. Es kann nämlich dann sein, dass jemand sagt, wieso, ich komme doch schon seit 2 Jahren. Ganz peinlich. Also, man lernt dazu. Dann wiederum begeistert mich dies auch. Ne? Wir haben angefangen, irgendwann mal einen zweiten Gottesdienst in Reutlingen zu starten. Angefangen mit 30 Leuten, kamen morgens, dann kamen 50, dann 70. Inzwischen sind wir bei 150 oder manchmal sogar 200, die morgens kommen. Ey, da stehst du da und denkst, wo kommen denn die ganzen Leute her? Ja, aber ich kenne ihr Gesicht nicht. Aber dennoch finde ich es dann auf der anderen Seite wieder sehr begeisternd. Kann Gemeinde denn so gesund sein, werden oder bleiben, wenn sie anschwillt? Oder wäre es vielleicht besser, ich würde mir ein paar Strategien überlegen, um da was dagegen zu tun, weil ne, es sind so viele Risiken, wenn die Gemeinde wächst und wächst und die Kirche wächst. Oder es ist vielleicht eine gute Sache und ich sollte einiges dazu tun, damit sie wächst. Also in diesem, ne, so, da bin ich. Und über Wachstum, da machen sich übrigens nicht nur Gemeinden Gedanken und haben da so ihre verschiedenen Vorgehensweisen, sondern auch in der Wirtschaft finden diese Nachdenkungen statt. Nachdenkungen? Ja. Und die einen, die sagen also, Wachstum muss sein, eine Wirtschaft muss ne, reinpumpen und wachsen und immer mehr und immer mehr. Und dann gibt es inzwischen auch die, die sagen, ah, ist das vielleicht gut, dass wir das bremsen, dass wir eher klein bleiben und dann können wir individuell auf Kundenwünsche eingehen und der Chef kennt seine Leute beim Namen, kann persönlicher auf sie eingehen. Das hat ja auch alles irgendwie Vorteile, so dass man nicht eine breite Masse mit irgendwas versorgt, sondern so. Die verwenden in der Wirtschaft auch einen ganz tollen Begriff, finde ich, und den verwende ich jetzt auch gerne. Die Frage ist immer die Frage nach gesundem Wachstum. Was ist noch gesund und was ist eher nicht cool? Und da wollte ich euch mal kurz fragen, ne, weil wir kommen ja vom Frühlingsspaziergang und das eine oder Gräselein und Pflinzelein. Es wächst ja schon, was braucht es denn dazu? Ich habe gestern gelernt im Predigerseminar, ja, dass Predigen eigentlich zwar so eine Kommunikation zwischen Leuten. Das heißt, einer sagt, einer fragt, einer sagt was. Das wäre jetzt nicht schlecht. Licht. Licht. Was noch? Schnell. Wasser. Wärme. Sonne. Licht. Erde. Dünger. Zur Not. Jawohl, ganz genau. So sieht's aus. Also, und ja, Geduld. Geduld braucht man auch noch, ne? So gibt es dieses schöne Sprichwort aus Afrika, ein Gras wächst nicht schneller, wenn du an ihm ziehst. Es muss also, müssen diese Faktoren, die ihr gerade aufgezählt habt, die müssen stimmen. Ja? Also wenn eine Pflanze zu viel der Sonne ausgesetzt ist, dann vertrocknet sie ein wenig. Und ich habe so die Tendenz zum, gib ihr Wasser und dann säuft sie, ist auch nicht so cool. Oder aber ich habe zu Hause auf dem Badewannenrand eine Pflanze, ich bewundere sie zutiefst, die habe ich jetzt schon seit 15 Jahren. Ich weiß nicht, wie die überlebt, aber sie tut's. Also die kriegt entweder gar kein Wasser oder aber zu viel, wenn es mir auffällt. Aber sie ist einfach tapfer und treibt immer wieder neu. Deswegen darf sie bleiben. Wer so kämpft, hat alles recht. So, diese Dinge müssen in Balance sein, damit eine Pflanze schön wächst und gesund und kräftig ist und schön aussieht. Siehste, sagen jetzt die vielleicht, die sagen, ja, so kleine Kirche, das ist total gut und das ist auch gesund, ja, wenn man sie langsam wächst und dann man schön nährt und ein bisschen Dünger zu, ein bisschen Seminare beipacken so und dann ein bisschen so, wie geht's euch, alles super. Und das macht doch total Sinn. Und dann überlege ich mir, naja, was steht denn über sowas in der Bibel drin? Das ist immer ganz gut, wenn man da reinguckt, bevor man sich so ne, seine eigene Welt baut. In der Bibel, da gibt es in der Apostelgeschichte ganz viel über die ersten Gemeinden zu lesen und was die so erlebt haben und wie das so angefangen hat. Und zwar haben wir in der Apostelgeschichte 2 diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Insgesamt etwa 3000 Menschen. Ich weiß nicht, wie viele Stühle sind heute hier? 60. Also wenn wir mal sagen, wenn ihr jetzt hier zusammenrücken würdet, damit es mir besser geht, weil ihr seid so verstreut, dann tippe ich mal auf 30. Ja? Sind da? 3000 sind nach der Predigt von Paulus zum Glauben gekommen und wurden der Gemeinde dazu getan. 3000, stellt euch mal vor, ja? Der Rainer steht eines Sonntags da und ruft auf und es weiß nicht, wo die alle herkommen. Plötzlich habt ihr 3000 Leute zu versorgen in einer Gemeinde. Ja! Eine andere Geschichte in der Apostelgeschichte steht 4,4. Doch viele der Menschen, die ihre Botschaft gehört hatten, die der Jünger, glaubten daran an die Botschaft, an das Evangelium, sodass die Zahl der Gläubigen auf etwa 5000 Männer anstieg, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. Ja, sehr schön. Oder nicht? Was ist denn jetzt gemeint mit Gemeinde in der Bibel oder mit Kirche, Gemeinde? Also ganz sicher ist, dass nicht das ICF gemeint ist. Weder das Movement, noch Zürich, noch Reutlingen, noch, sorry, Balling. Auch nicht die evangelische Kirchengemeinde ist gemeint und auch nicht die katholische und auch nicht die Baptisten, die Methodisten oder wie auch immer ihr dort einsetzen wollt. Die Gemeinde, die in der Bibel steht, die gemeint ist, das ist die sogenannte, haltet euch fest, Braut Christi. Ja wie, jetzt hat Jesus geheiratet oder was? Nein, die Braut Christi ist quasi die, das ist die Gesamtheit der Menschen, die Jesus in ihrem Leben aufgenommen haben, die umgekehrt sind von dem Weg weg von Gott zu dem Weg hin durch Jesus und ein Ja zur Rettung hatten für ihr Leben. Und zwar unabhängig davon, ob sie jeden Sonntag in die Kirche gehen. Sorry, dass ich jetzt hier so eine Negativwerbung habe. Stellt euch doch mal die Leute vor, die eingesperrt sind, weil sie glauben, die können auch nicht jeden Sonntag in die Kirche gehen. Sind die draußen aus der Gemeinschaft der Kirche Christi? Oder ist es so, dass Jesus sich weltweit seine Braut zusammensammelt, unabhängig von jeder Denomination, wurscht ob katholisch oder evangelisch oder ICF-lerisch, gibt es das? Also, das ist Jesus wurscht, was Jesus wirklich wichtig ist und was seine Braut für ihn bedeutet, ist, dass sie ein Ja zu ihm haben und dass sie gerettet sind. Und ich habe euch dieses wunderbare Bild mitgebracht. Es ist ein bisschen kitschig, ich weiß, aber ich finde, das trifft es irgendwie so. Die Braut Christi, das sind alle Menschen, die Gottes Kinder sind. Und eines Tages guckt Jesus seine Braut, holt sie heim und es gibt eine Riesenparty und da freue ich mich schon drauf. Vielleicht bist du hier, weil du denkst, dass das ICF mit all seinen super Möglichkeiten endlich die perfekte Gemeinde ist für dich. Ich mache mich jetzt vielleicht schon wieder etwas unbeliebt und ich oute mich als Whistleblower, aber dem ist nicht so. Tut mir leid. Das kann auch gar nicht sein, denn ich bin Teil dieser Kirche. Und der Gerd ist auch Teil dieser Kirche. Und die Helga. Ich möchte mal nicht den Rainer nennen, aber der muss sonst immer herhalten. Aber auch der Rainer ist Teil dieser Kirche. Und deswegen kann sie nicht perfekt sein. No way. Ich bin dabei, ich bin ein Mensch mit Stärken und mit Schwächen, habe mit Unzulänglichkeiten zu kämpfen. Ja, auch in meinem Charakter gibt es leider noch so blöde Sachen wie Streitlust oder Eifersucht oder da kriecht Neid in mir hoch. Und auch die erste Gemeinde hatte damit zu kämpfen, mit Unzulänglichkeiten, mit Unterschlagungen, mit Lügen, mit Uneinigkeit. Nothing new under the sun, würde der Engländer sagen. Nichts Neues unter der Sonne. Bis heute nicht. Und wisst ihr was, den Leo Bigger, also den Chef aus Zürich, den liebe ich ganz besonders wegen einem Satz. Ich versuche es ein wenig in seinem Dialekt nachzumachen. Es gelingt mir nur bedingt. Er sagt: Ja, weißt du was? Das ICF ist nur eine Krücke. Ja, betest du eine Krücke an, oder was? Und das ist echt harter Tobak für einen, der seine Church ja auch wirklich sehr liebt mit all dem, was geht. Aber um das geht es. Es trifft den Nagel auf den Kopf. Jesus in den Mittelpunkt zu rücken, das ist die Aufgabe von gesunder Kirche, nicht das ICF in den Mittelpunkt zu rücken. Das ICF hat die Aufgabe, Jesus in den Mittelpunkt zu rücken. Die Methodisten haben die Aufgabe, Jesus in den Mittelpunkt zu rücken. Und das ist die Aufgabe von gesunder Kirche. Ich habe euch was mitgebracht. Nein, ich bin nicht das Sandmännchen, aber so. Also es gibt ja verschiedene Formen, haben wir ja schon aufgezählt, ne? Evangelien, katholisch und so weiter. Also, so, ich möchte, dass ihr ein bisschen mitdenkt und das immer gleich umsetzt in das Bild. Es gibt verschiedene Glühbirnen, so mit verschiedenen äußeren Formen. Ich habe hier tatsächlich noch eine echte Glühbirne. Ich weiß nicht, ob das mit dem Brandschutz konform ist. In Reutlingen war es das nicht, habe es trotzdem gemacht. So. All dieweil, ich hatte noch eine gefunden, eine echte Glühbirne mit Glühfaden und so. Okay, was braucht die, dass sie leuchtet? Sie braucht Strom. Was noch?
Eine Fassung.
Eine Fassung? Ja. Oder würde vielleicht, weiß ich nicht, der Glühfaden reichen? Ich bin kein Elektriker. Aha, also gut. Also auf jeden Fall, ich bewege mich auf dünnem Eis in der Elektrik. Lassen wir das. Das wollte ich auch gar nicht sagen. Ihr seht, ich schraube jetzt hier diese in Kerzform Glühbirne. Und wenn sie unter Strom steht und eingesteckt ist, und der Strom fließt, dann leuchtet sie. Und dann tut sie genau das, was sie soll. Oder? Sie hat sonst keine andere Aufgabe. Sie hat zu leuchten. Und es ist völlig wurscht, welche Form sie hat. Hauptsache, sie macht der Licht, oder? So. Oh. Starkes Licht. Jetzt ist es so, dass es ja auch Leuchten gibt. Ihr seht, ich habe schon wieder eine andere Form. Was ist die Aufgabe von der hier? Leuchten. Sie soll leuchten und ansonsten hat sie eigentlich keinen anderen Job. Also, es muss funktionieren. Der Strom muss fließen. Und das ist eine LED diesmal. Dieses LED-Dings da drin sollte funktionieren und dann leuchtet es. Wollen wir mal versuchen? So, wir sehen, der Strom ist da, aber manche brauchen ein bisschen länger, bis sie leuchten. Aber sie leuchten. Oh, das ist okay. Manchmal dauert es halt einfach ein bisschen länger. Das Licht ist etwas matter, aber bei der hier zum Beispiel, wenn die lange genug dran ist, am Strom und der da stauend fließt, dann wird die immer heller. Ne? Ist ja so LED-Gedöns. So. Kommt ihr noch mit? Ja. Gut. Und dann haben wir noch einen anderen Fall. Das ist eigentlich der denkbar ungünstigste. Könnt ihr sehen, dass die so ein bisschen schmuddelig und dreckig ist. Seht ihr das? Ich kann die jetzt leider nicht so lange anlassen, weil es fängt furchtbar an zu stinken. Das liegt wohl an der Acrylfarbe. Also die hier ist am Strom. Alles ist gut. Der Glühfaden funktioniert. Ich geh mal hier und dann. Jetzt mal ganz im Ernst. Was haltet ihr von so einer Glühbirne? Würdet ihr die aufhängen wollen? Okay, im Shabby Chic, ja. Aber ich sag's euch, es sieht aus braun und schwarz und einfach dreckig. Wenn ich den Strom wegnehme, dann sieht man's. Ja, und es scheint auch nicht wirklich das Licht richtig durch, oder? Also, es gibt schon irgendwo kämpft sich, oh, es qualmt. Irgendwo kämpft sich dieses Licht durch, ja? Aber es hat nicht seine volle Strahlkraft, das ist ein wenig schmuddelig. Ich mach die mal weg, bevor es peng macht. So. Also gut, verschiedene Formen, aber haben alle die gleiche Aufgabe. Und so ist das mit der Kirche eben auch. Wenn sie nicht angesteckt ist an den Strom, an den Heiligen Geist, den Geist Gottes, dann leuchtet sie nicht. Und wenn der Körper, wenn quasi the body of Christ, wenn der nicht sauber ist, wenn der dreckig ist, befleckt, ungesund, dann ist es nicht die Schuld des Heiligen Geistes, dass sie nicht leuchtet. Der ist da, der macht seinen Job. Sondern dann ist es die Aufgabe der Kirche zu gucken, ey, wo sind wir nicht mehr gesund unterwegs? Wo sind wir vermackt oder wo sind wir beschmutzt? Oder wie, ja, das beschmutzt klingt jetzt auch wieder so ein bisschen komisch, aber es ist notwendig, dass wir uns durch Jesus heiligen und reinigen lassen, auch als ganze Kirche, dass wir schauen, dass wir gesund unterwegs sind. Und noch eins, es gibt, nur um das mal noch ein bisschen abzuschließen, große Kirchen, die sind sehr gesund unterwegs. Diese 800.000 Leute da von Herrn Jonki Dings da. Wie kann es funktionieren? Die treffen sich schon immer zu großen Celebrations, aber die funktionieren deswegen, weil die sich alle in ganz kleinen Gruppen treffen und da ihre Gemeinde leben. Ja? Und deswegen funktioniert das. Und es gibt große Kirchen, die sind total gaga unterwegs. Einfach, wo man sagt, das werden sie an die Wand fahren, das sieht man schon von Weitem. Und es gibt kleine Kirchen, die sind so super und die können so viel bewegen und sind so gesund unterwegs, auch miteinander. Und es gibt kleine Kirchen, die sind so neben der Kappe, dass ganz viele verletzte Menschen dabei rauskommen und wieder irgendwo vielleicht neu anfangen können. Ja, mal fällt man von der einen Seite vom Pferd und mal von der anderen, mal sagt man, ja, die Wichtigkeit des Heiligen Geistes ist so wichtig, dass man den Verstand einfach vorne abgibt am Bistro. Oder aber die anderen sagen, boah, das Verstand ist so wahnsinnig wichtig und schicken den Heiligen Geist zur Tür raus. So, wir brauchen eine Balance, um gesund unterwegs zu sein. Wie hat Jesus das denn gemacht, als der unterwegs war? Hat Jesus Flyer geschickt ans AV-Team und gesagt, ey Flyer, ich möchte drauf, ungefähr so, ne, kommt zum Berg, super Message, so. Und dann hat er noch im Bistro-Team Bescheid gesagt, du ungefähr so 3.000 bis 5.000 Leute, guck, dass ihr genug Maultaschen dabei habt. Und dann hat er noch gesagt, aber schaut, dass es nicht zu viele Menschen sind, ein bisschen Limited Edition, weil sonst kommt die Feuerwehr und der Brandschutz und das wird dann alles viel zu viel Action. No, so hat das nicht gemacht. Jesus war unterwegs und zwar so, wie die Serie das so ein bisschen versucht hat aufzuarbeiten. Jesus war spirituell unterwegs, er war bis oben hin angefüllt mit Heiligen Geist. Jesus war kreativ. Kreativ in dem, wie er was gesagt hat, zu welcher Gruppe er welches Beispiel genommen hat. Er diente den Menschen. Und ich glaube, dass dieses Wesen, diese Art, das, was er gelebt hat, dass das so anziehend war. Und die Leute, die schon mal da waren und ihn gesehen haben, durch Mund-zu-Mund-Propaganda, gesagt haben, Mensch, boah, cooler Typ, da musst du mit, komm mal mit, komm mal mit. Und so wurden aus 3.000, 5.000 plus Frauen und Kinder. Er hinterließ einen bleibenden Eindruck bei denen, die ihm begegnet sind. Und nach der Veranstaltung? Ja, dann sind sie halt nach Hause gegangen, oder? Dann sind sie nach Hause gegangen und wenn Jesus sie in ihrem Herzen bewegt und berührt hat, dann hat sich das auf ihren Alltag ausgewirkt. Und dann haben die Nachbarn und die Freunde und Familienmitglieder gedacht, was ist denn mit dem los? Wieso verändert er sich so positiv? Und dann haben sie vielleicht nachgefragt. Und dann haben sie gesagt, Mensch, komm doch mit. Was hat denn das jetzt mit dir und mir zu tun? Ich habe ja schon eingangs erwähnt, ich bin etwas fehlerhaft unterwegs. Und du Gerd auch. Ich glaube, dass es jede Menge mit uns zu tun hat. Und das ist ganz wichtig, wenn ihr meinen ganzen Sermon vorher, wenn das jetzt nicht mehr hängen bleibt, alles gut. Aber jetzt wäre es wichtig. Du und ich, wir sind Kirche. Ich bin Kirche. Du bist Kirche. Und zwar immer genau da, wo wir sind. Also ich jetzt gerade mal hier. Und du jetzt gerade mal da. Und du da. Und wenn ich in den Supermarkt gehe, dann ist im Supermarkt Kirche. Und wenn ich in der Kneipe sitze und ein Caipirinha schlürfe, dann bin ich Kirche. Und der Ober, der meine Rechnung dann einfordert und dem ich begegne, der begegnet Jesus. Jetzt denkst du, es vielleicht ein bisschen vermessen, oder? Eigentlich nicht, denn wenn ich ein Ja zu Jesus habe, verspricht er, dass er in mir wohnt. Also ich nehme mal an, dass er nicht irgendwie eine Dachstube genommen hat oder sich im Keller versteckt, sondern Jesus wohnt in mir und will nach draußen gucken. Und wenn ich ihm genug Platz lasse, dann geht das auch. Um ein gesunder Teil der Braut Christi zu sein, ist es aber dennoch meine Verantwortung, eben auf meine Balance zu schauen. Und wenn ihr da zu dieser Next Step Bar geht, da begegnet euch dieser Kreis. Also das ist jetzt hier kein Kreis, sondern ein Dingseck. Mathe habe ich nicht so. Glaube, Beziehungen, Gesundheit, Ressourcen und Arbeit. Und das soll in Balance sein. Ja, deswegen wird euch das immer wieder auch angeboten und gesagt, hey, wie sieht's aus mit deinem Glauben? Was wäre da der nächste Schritt, um nach vorne zu gehen? Wie ist es mit deiner Arbeit? Wie bist du mit Beziehungen unterwegs und so weiter? Es ist anzustreben, dass wir da einen Kreis haben oder ein Dingseck und kein Trapez oder so. Wieso komme ich immer mit so Mathe-Sachen? Ich wollte das lassen. Okay. Ich will euch aber nochmal was sagen, was ehrlich ist, und ich weiß, ihr geht vertraulich damit um und die Leute am Podcast natürlich auch. Es macht mir Mühe, mir immer wieder diese Fragen zu stellen. Ganz ehrlich, manchmal steht es mir hier oben und dann denke ich, boah, lass mich doch in Ruhe. Wo bist du nicht im Balance? Wo musst du ein bisschen mehr tun? Wo willst du ein bisschen weniger tun? Und dann, wenn ich schlecht drauf bin, denke ich, ja, reicht das denn nicht, wie ich bin? Ist das nicht okay? Gott liebt mich doch. Was muss ich jetzt noch machen? Und meistens verschiebe ich diese Fragen auch ein bisschen, denke, ja, gut, morgen. Es macht ja schon auch irgendwie Sinn. Aber dann nehme ich es doch nicht so wichtig, weil mein Leben funktioniert eigentlich ganz ordentlich. Also Hochs, Tiefs, wie bei euch vielleicht auch. Mal ist es langweilig, mal ist es wahnsinnig aufregend. Das Leben klappt schon irgendwie. Und dann passiert bei mir in meinem Leben in regelmäßigen Abständen Folgendes. Ich kann wirklich fast die Uhr danach stellen. Das ist also ganz erschreckend. Bestimmte Bereiche in meinem Leben bekommen einen Überhang, eine Überbetonung und andere eine Unterernährung. Also hat jetzt nichts mit meiner körperlichen Situation zu tun. Ich sehe immer schon so aus. Macht euch keine Sorgen um mich. Wenn es dann zu kriseligen Situationen kommt, also was weiß ich, wenn es jetzt in der Gemeinde knirscht zum Beispiel, was ja sein kann, weil ich bin ja auch dabei, dann bekommen diese Überhänge oder diese Unterernährung, meine Wertung fällt entsprechend aus. Das heißt zum Beispiel, ich habe das Gefühl, die Gemeinde ist zu groß, ICF Reutlingen wächst mir zu stark, ich kenne die Leute überhaupt nicht mehr und mein Pastor hat keine Zeit mehr für mich. Und ich weiß gar nicht, habe ich da wirklich Freunde oder ist es halt jetzt so eine anonyme Masse und gehöre ich damit dazu oder nicht? Und irgendwie nervt es mich, ich habe keinen Kontakt zur Leitung und ihr merkt es, ja. Wenn ich dann aber genauer hinschaue, dann merke ich, dass ich zum Beispiel in dem Bereich Spiritualität und Beziehungen und so voll rumgeschlampert habe. Ich habe eine Weile keine Bibel mehr gelesen, habe mir keinen göttlichen Input mehr geholt. Einen guten Abendgebet und das war's dann. Und dann kommt meine Gottbeziehung, meine Jesusbeziehung auf ein echtes Low-Level. Ist aber nicht seine Schuld, er leuchtet eigentlich schon die ganze Zeit. Aber Und diese Low-Level-Beziehung, die übertrage ich dann auf meinen Pastor und finde ihn ganz bescheuert, dass der keine Zeit mehr für mich hat. Und dieses ganze ICF-Gedöns mit ihrem ganzen Firlefanz hier, Glitzer, Vorhänge, neues Pult und so ein Quatsch, dafür haben sie Geld, ne? Ja. Aber wie sieht's aus sonst so? Wer kümmert sich um mich, hä? So geht es ab bei mir. Es tut mir echt leid, aber that's the truth. Vielleicht ist es für euch, ist es ein anderer Bereich, so. Vielleicht könnt ihr euch ein bisschen in mich hineinversetzen, wenn ihr solche Probleme nicht habt. Aber ich glaube, dass es sich lohnt, da genauer hinzugucken. Wenn ich gesund unterwegs bin, das heißt in erster Linie, wenn ich Jesus in meinem Zentrum habe, dann trage ich auch meinen Teil zu gesunder Kirche bei. Ich werde Menschen anziehen, die werden sich fragen, hey, die Silke meckert gar nicht mehr so viel. Wie kommt das denn? Also im besten Fall. Und dann kann ich ihnen sagen, weißt du was? So sieht's aus. Jesus hat mehr Raum in meinem Leben und ich muss gar nicht mehr so viel meckern. Und wenn ich die Menschen anziehe, dann nehme ich sie dahin mit, wo andere Jesus-Folger sind. Das ist ganz schlau, weil wenn die jetzt nur mich in ihrer Nähe haben und denken, ich bin quasi der Repräsentant der Braut Christi, ja, das wäre mir nicht ganz so recht, weil es gibt so viele andere Facetten noch. Und dann, ja, es ist ganz wichtig, dass Leute auch andere Christen kennenlernen, außer mir. Gesunde Kirche, egal ob groß oder klein, hat Jesus im Zentrum. Und aus allen Aktivitäten wird dir Jesus entgegenstrahlen, quasi so lange, bis es dir zu den Ohren wieder rauskommt, im positiven Sinne. Und das ist der Auftrag der Kirche, die Braut Christi zu vergrößern. Merkt ihr, das ist so ein... Also ist es jetzt gut, dass es so Mega-Churches gibt oder ist es nicht gut? Oder? Unser Auftrag ist es, die Engel, die da oben im Himmel das Brautkleid schneidern für die Braut Christi, echt immer wieder aus dem Tritt zu bringen, weil die Braut Christi immer, immer, immer mehr wächst. Und die Stoffbahnen immer, immer, immer größer werden müssen, damit das Brautkleid passt. Das ist die Aufgabe. Und wenn wir gesund unterwegs sind, dann wird sich Wachstum nicht verhindern lassen. Das könnt ihr quasi knicken. Es wächst von selbst. Unsere Aufgabe ist es, die Braut Christi zu vergrößern, die sehr, sehr gute Nachricht, die beste aller Zeiten zu verbreiten, zu taufen und die Leute zu Jesus-Nachfolgern zu machen, zu Jüngern zu machen, gemäß dem Auftrag, den Jesus uns gegeben hat im Matthäus-Evangelium. Deswegen ist es auch nicht so ganz gelungen, die Kirche mit einem Wirtschaftsunternehmen irgendwie so zu vergleichen, obwohl es sich vielleicht manchmal für einen so anfühlt. Je größer, desto höher, das ist halt Church-Business. Aber es geht hier um Rettung für Menschen. Und das ist ein großer Unterschied. Es geht nicht um noch mehr Geld. Es geht um Rettung für Menschen und dass sie Frieden mit Gott haben. Ich möchte euch gegen Ende noch eine etwas herausfordernde Frage stellen. Stellt euch mal vor, bin noch nicht so weit. Stellt euch mal vor, hier ne, so euer Vermieter, hat sich jetzt doch anders überlegt. Ich mache jetzt hier den Platz frei und dann kommt ein Wolkenkratzer hin und dann nehme ich viel mehr Miete ein. Und deswegen fällt aus Versehen der Bagger hier auf diese Lokalität. Und alles ist in Schutt und Asche, wenn ihr am nächsten Sonntag kommt, wollt ihr hier zu uns Bistro und ihr findet nur noch das hier vor. Seid ihr dann noch Kirche neu erleben? Oder identifizieren wir uns mit diesem Gebäude, mit der Anlage, mit den Räumlichkeiten, den Events? Und wenn das alles von heute auf morgen nicht mehr da wäre, weil eben das alles fehlt, wären wir dann noch ICF-Kirche neu erleben? Und ich finde es eine echt ernsthafte Frage und es ist unangenehm, finde ich, weil es nochmal auf den Prüfstand stellt, okay, wie wichtig ist mir tatsächlich ICF als Lokalität, als Church? Ich glaube, dass es funktionieren kann. Ich bin da eigentlich schon zuversichtlich, Bitte nicht analysieren, ich bin zuversichtlich. Wenn wir das verinnerlicht haben, dass ich und du, die ihr Jesus im Herzen habt und Gottes Kinder seid, ihr seid Kirche, ihr seid schon Kirche, wir sind schon Kirche. Aber es ist gut und wichtig und biblisch, in Gemeinschaft unterwegs zu sein. Wir brauchen einander. Wir sollen mit unseren Gaben, mit unserer Unterschiedlichkeit einander dienen und dieses ganze Christenleben-Gedöns irgendwie aufzubauen, durchzuhalten, uns zu stärken, uns zu motivieren, uns zu segnen, andere anzuziehen. Dazu braucht man Gemeinschaft, das ist halt so, gell? Und dann haben wir noch dieses Dilemma mit dem Sündenfall. Leute, seit diesem Sündenfall haben wir das Problem, dass wir einfach echt gurkig unterwegs sind. Und ja, Adam und Eva mitgefangen, mitgehangen, so ist es eben. Und wenn mehrere Menschen zusammenarbeiten, dann knallt's. Und wenn noch mehr Menschen zusammenkommen, dann braucht es Strukturen. Ist halt so. Ob einem das gefällt oder nicht. Es gibt auch wieder so einen schönen Spruch, das heißt, es kann nicht nur Häuptlinge geben, es muss auch Indianer geben. So, es kann nicht jeder Rainer sein in dem Fall und Helga. Es muss eben auch ein paar Leute geben, die sagen, ja, ich bin Indianer und das ist gut. Und das gefällt uns nicht immer, vor allem wenn es immer größer wird, weil Strukturen verändern sich. Leute rücken weiter weg von einem. Und ich meine es ernst, die Sache mit meinem Pastor, das ist manchmal so ein bisschen, wo wir noch klein waren, das war noch schöner, da musste ich nicht nach einem Termin suchen. Jetzt schon. Und es ist eine Frage, wie gehe ich damit um? Bin ich beleidigt und sage, ich gehe jetzt wieder in eine kleine Gemeinde, ist mir noch egal. Oder weiß ich, wer ich bin, was mein Auftrag ist, meine Aufgabe. Und bin auch barmherzig letztlich mit diesen Strukturgebilden, weil es manchmal nicht anders geht und je größer, desto spannender wird die ganze Geschichte. Auch die Gemeinde im Neuen Testament brauchte Strukturen, sonst läuft der Laden halt einfach nicht und das liegt an uns Menschen. Es braucht Leiter, Hirten, Apostel, Evangelisten, Lehrer, Leute, die das Ganze koordinieren, sonst wird es ein Chaos. Und dann haben wir Zustände wie in Korinth, wo der Paulus irgendwo gesagt, was macht ihr denn da? Es gibt doch eine Ordnung. Daher übrigens auch, Frauen sollen nicht predigen und so, also bitte nur mal so am Rande. Das war in diesem Zusammenhang. Weil alles drunter und drüber ging und jeder meinte, er könnte mal was sagen. Oder was singen oder was. Und dann hat er es geordnet. Jetzt traue ich mich nochmal ganz persönlich zu werden. In der Vorbereitung habe ich mich ganz bewusst auch dieser Frage, und die ist echt gefährlich, also der habe ich mich ausgesetzt und habe Gott gefragt, was genau denkst du denn jetzt, was wäre denn jetzt in meinem Leben dran? Wegen Balance und so. Eigentlich dachte ich, oh, gerade läuft's, ich ganz rund. Und er ließ dann, Gott sei Dank, auch nicht lange auf sich warten. Und ich habe 4 Worte gehört. Das finde ich echt, spannend. Und diese 4 Worte bezogen sich auf mein Glaubens- und auf mein Beziehungsleben. Und ich meinte, Gott zu hören, indem er sagte, weniger Kritik, mehr Barmherzigkeit. Danke. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Letzten Sonntag habe ich diese Predigt in ICF Reutlingen gehalten. Und ich bin nach der Celebration zum Gebetsteam gegangen und habe gedacht, so, ich nehme mir Unterstützung und gehe diese Sache an und tue Buße über das, über dieses Kritikgedöns und bitte mir vom Herr, dass er mein Herz verändert und ich zu mehr Barmherzigkeit fähig bin und das rechtzeitig merke, wann schon wieder diese kommt. Und es war so, dass ich morgens, wir haben ja 2 Gottesdienste, bin ich hin und dann, okay, Buße getan und gesagt, hey, das will ich so nicht mehr und so. Und 2 haben für mich gebetet und ich habe mitgebetet, so. Yes, jetzt habe ich die Predigt ja abends nochmal gehalten. Jetzt ist eine Frage, sage ich, das ist genau das Gleiche und tue so, wie wenn ich morgens noch nicht da gewesen wäre und so, einfach damit das hier passt. Und dachte ich, nee, aber ich wollte trotzdem nochmal hingehen und dachte, ach komm, waren andere Leute da zum Beten, nimmst du mit, gehst nochmal hin. Und Leute, ich sage euch was, es war so der Knaller. Ich bin unter einer dermaßen Segensdusche gestanden, sowas habe ich noch nie erlebt. Es war so berührend und neben mir, die für mich gebetet hat, die war auch so bewegt und wir standen dann beide da und haben geheult vor Freude, weil es so schön war. So, ich möchte euch ermutigen, dass ihr zum Gebetsteam geht. Und vielleicht ist das für euch der nächste Schritt und ihr sagt, hey, ich brauche Entwicklung. In welchem Bereich deines Lebens brauchst du Entwicklung? Wo willst du wachsen? Wo willst du eine gesunde Balance bekommen? Vielleicht hast du keine Ahnung, wo es eiert. Hatte ich auch nicht so wirklich, aber Gott kann deutlich sein und er tut's in Liebe. Also ich bin nicht erschrocken und in Tränen ausgebrochen, als er mir das gesagt hat. Das war schon passend. Und das ist ein Prozess. Also glaube nicht, ne? So, mach das jetzt einmal, dann ist die Sache durch. Ein Prozess ist was, was immer wieder hochkommt, immer wieder bearbeitet wird, dann wird es ein bisschen schwächer, dann macht man mal große Fortschritte und einen kleinen, Ich habe vorher gemerkt, ich habe schon wieder angefangen, habe ich mich mit dem Rainer unterhalten, ich habe schon wieder gemerkt, da war schon wieder so eine unterschwellige, ich bin nicht zufrieden Geschichte drin. Deswegen kann ich nachher wieder kommen und das werde ich auch tun. Es geht nicht alles auf einmal, aber gebt nicht auf. Und jetzt möchte ich einfach, dass wir eine Minute Zeit haben und wirklich einfach Gott fragen, weil ihr vielleicht denkt, oh Gott, wo soll ich denn da anfangen? Keine Ahnung. Und genau das ist auch die richtige Frage. Oh Gott, wo soll ich denn da anfangen? Fragt ihn einfach das und Gott wird euch sagen, wo ihr anfangen könnt. Vielleicht solltest du endlich einen Vertrag im Sportheim machen und dann könntest du fitter werden und das Treppensteigen wäre nicht mehr so anstrengend und du würdest vielleicht neue Freunde kennenlernen und denen könntest du vielleicht von Jesus erzählen und die könntest du vielleicht mit ins ICF nehmen und damit würdest du eventuell dazu beitragen, dass die Braut Christi noch eine neue Stoffbahn braucht. Vielleicht solltest du dir auch ein bisschen mehr Zeit nehmen für deine Familie oder die Teenies, wenn du welche hast. Und möglicherweise wird dein Teenie etwas zugänglicher, weil du Zeit mit ihm verbringst. Hör hin und Gott spricht zu dir. Wenn er zu mir spricht, dann ganz bestimmt auch zu jedem Einzelnen von euch, ganz bestimmt. Ein Prozess ist nichts Schnelles, nichts Einmaliges. Also denk nicht, das habe ich doch vor 2 Jahren schon mal durchgekaut. Wir dürfen das immer wieder machen und es gibt Rück- und Fortschritte. Und Jesus ist der beste TÜV-Prüfer aller Zeiten. Lasst euch unter die Motorhaube gucken. Der macht es wirklich mit voller Professionalität. Und er sieht es einfach und er sagt euch, da könnt ihr anfangen. Er prüft mit Sachverstand. Und jetzt wollen wir eine Minute, könnt ihr Augen zumachen oder auflassen oder wie auch immer, Gott fragen, Gott, was möchtest du denn? Wo soll ich anfangen? Und der Rainer spielt ein Lied für uns dabei. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns liebt, so knorzig und so unperfekt, wie wir sind. Und ich danke dir, dass dein Heiliger Geist hier ist. Und ich danke dir, dass du mit uns sprichst, dass du ein Gott der Beziehung bist, ein Gott der Kommunikation mit uns haben möchte. Und ich danke dir, Herr, dass du Schritte mit uns gehst, in Liebe und in dem Tempo, wie wir mithalten. Du rennst nicht voraus und wir hecheln hinterher, sondern du bist an unserer Seite. Und wenn wir Pause brauchen, machst du mit uns Pause. Und wenn wir rennen wollen, dann rennst du mit uns mit. Und ich danke dir dafür, Herr, dass diese Schritte, die wir gehen, an deiner Hand, an deinem Arm, dass die gesegnet werden. Ich bitte dich, dass du uns Mut schenkst, das anzugucken. Und Herr, ich danke dir, dass Wachstum, das gesund ist und von dir kommt, nicht aufzuhalten ist. Dass wir uns da gar keinen Kopf drum machen müssen. Und ich bitte dich, dass du unseren Wert als Teil der Braut Christi, dass du uns das immer wieder auch klar vor Augen malst. Wie du dich über uns freust, wenn wir Teil dieser Braut sind. Wie du das Fest schon vorbereitest, Herr. Und das Kleid ist noch nicht fertig genäht und dafür danke ich dir.